Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Click and Rush, Episode 11. Mein Name ist Joachim Hebel. Ich bin auf allen möglichen Netzwerken zu finden. Das wisst ihr, @JoachimHebel. Intro ist leicht anders. Warum? Weil ich spreche. Und immer wenn ich spreche, dann ist es leicht anders, weil ich einfach nicht so genau bin wie Uli. Das kann man kurz zusammenfassen. Ich bin trotzdem nicht alleine. Also kurz zur Erklärung. Uli kann heute leider nicht dabei sein, weil Uli hat am Wochenende, der hatte, glaube ich, 5 Spiele oder sowas plus einen langen, langen, langen Boxkampf. Und der ist in irgendwo, ich weiß nicht wo, in eine Klimaanlage geraten und hat deswegen keine Stimme mehr. Der ist wirklich komplett blank jetzt. Den hört man gar nicht mehr. Deswegen haben wir gesagt, wir lassen es bleiben. Aber ich bin trotzdem nicht alleine. Ich habe mir jemanden geholt, den ihr euch schon lange gewünscht habt, nämlich Chris, ich will immer deinen Twitter-Namen sagen, ich sag's nicht. Chris McCarthy natürlich. Hallo Chris,
hi, grüß dich. Schön wieder dabei zu sein.
Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank. Du bist ja Premier League Nerd, Freund, Fan, Beobachter, Experte der ersten Stunde. Ich glaube, wir haben das erste Mal wahrscheinlich vor 10 Jahren über Premier League geschrieben bei Twitter oder ja. So, glaube ich. Irre. Deswegen freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Du bist natürlich auch voll dabei und deswegen, ja. Ich habe dich geholt, weil, damit gehen wir auch schon gleich voll rein, vielleicht ein Thema vorweg, weil es gerade aufploppt, das würde mich auch interessieren, was du davon hältst. Ich habe das gerade schon gelesen, ich wusste das schon, aber es war noch nicht sicher. Also es heißt gerade, ich habe es gerade bei der Daily Mail gelesen, dass die Premier League die Boxing Day Tradition absagt. Cool. Dass quasi nur noch ein Spiel am 26. Dezember gehalten wird. Chris, wie weh tut das?
Also ich muss sagen, mir tut's persönlich schon sehr weh. Ich kann natürlich verstehen, wenn Spieler mit ihren Familien Weihnachten feiern wollen etc. Das ist ja auch alles legitim. Aber so aus ganz egoistischer Sicht gehört das bei mir schon in der Familie eigentlich dazu, jedes Jahr an Weihnachten am Boxing Day Fußball zu gucken. Mein Vater ist Engländer, also das ist eigentlich schon Tradition und nachdem man schön essen war, setzt man sich auf die Couch und lässt da ein bisschen die Spiele laufen und erhält sich trinken Kaffee. Also das ist schon schade, muss ich sagen. Es gehört eigentlich dazu und
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Ja, ich würde es vermissen.
Also geht mir ganz genauso. Also ich habe das für eure Information, wir haben das natürlich, wir wissen ja ungefähr schon so ein bisschen, wie der Dienstplan aussieht oder wie der Spielplan aussieht, weil da ja auch mit den Broadcastern gesprochen wird. Deswegen, es ist mir schon mal angedeutet worden, dass das wohl so sein wird. Ich glaube, es ist noch nicht hundertprozentig raus, aber es wurde mir schon mal angedeutet, dass es soweit sein könnte, dass es dieses Jahr passiert, weil, und das hast du genau perfekt erklärt, die Spieler halt irgendwie quasi zu, ja, wie nennt man es, Gewerkschaft in Anführungszeichen, ich glaube, Gewerkschaft ist das richtige Wort, quasi dazu gefunden haben zu sagen, hey, wir wollen auch mal ein bisschen frei haben, das Ding ist ja das und das, dann macht's wieder Sinn, ich glaube, dann kann man es auch verkraften. Wir haben uns das mal angesehen, damals dann mit dem Kollegen, der mir das gesagt hat, einer der Chefs quasi von Sky in der Premier League Produktion, dass, wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, war es so, dass der Boxing Day diesmal ein Donnerstag ist, wenn mich nicht alles täuscht, das ist richtig? Ist ein Freitag. Das heißt, am Freitag ist dann halt nur ein Spiel, aber danach ist dann ja sowieso der 27. und der 28. Samstag, Sonntag. Das heißt, du hast dann ja sowieso gleich Spiele. Genau, so war es. Nicht Donnerstag, sondern es war sogar ein Freitag. Und ich glaube, dann kannst du es einigermaßen verkraften, wenn du einfach sagst, ja, dann am Freitag halt dann nicht. Dann ist halt dieses Jahr ein Tag später. Ich glaube, damit kann man leben und ich glaube, damit ist dann auch einigermaßen in Ordnung. Ich glaube, wenn es jetzt am Boxing Day wäre, ein Montag, keine Ahnung, und dann würde erst am Samstag gespielt werden, ganz übertrieben, oder dann erst am Donnerstag oder so. Ich glaube, dann wird es eher gut, oder?
Ja, gebe ich dir recht. Also das ist absolut richtig. Und ich sag's ja trotzdem, ich bleibe jetzt kurz egoistisch, mir wird es trotzdem fehlen.
Ja, mir auch. Absolut, trotzdem wird es ein Spiel geben. Ich hoffe, das zu ergattern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Genau, dann sind wir, das Thema der Themen ist natürlich logischerweise der Meisterkampf. Also was da momentan los ist, allein schon mal, wenn du auf die Tabelle blickst, Chris, schaust du mal an, also ich meine Arsenal auf 1, okay, aber dann Bournemouth, Sunderland und dann ja noch so ein kleiner Manchester United in den Top 6. Also es ist schon wild. Also ich glaube, dass wir drei von diesen Sechsen, wahrscheinlich Tottenham ist ja auch schon, haben wir wieder einen Sprung hingelegt, sind schon Überraschungen dabei.
Also ich muss sagen, Bournemouth, Sunderland habe ich gar nicht mitgerechnet. Tottenham habe ich schon oben erwartet, aber vielleicht nicht unbedingt auf Platz 3 so früh. Und Man United, muss ich ehrlich sagen, hatte ich jetzt auch nicht erwartet, dass man sich da so schnell wieder fängt. Ich weiß auch nicht, wie nachhaltig es ist, ob es so bleibt. Aber insbesondere Bournemouth und Sunderland, Bournemouth nach den ganzen Abgängen, habe ich wirklich Schlimmeres befürchtet. Da sieht man wieder, was für ein fantastischer Trainer da auf der Bank sitzt. Und Sunderland ist natürlich das Überraschungsteam der bisherigen Saison. Wir haben schon oft Aufsteiger gesehen, die viel Geld investieren, die ihre Mannschaft nach dem Aufstieg komplett umtauschen und dann komplett auf die Schnauze fliegen. Und bei Sunderland scheint es zu funktionieren.
Ja, Wahnsinn. Also hätte ich auch niemals gedacht, also dass das funktioniert, ist echt unglaublich. Ich dachte wirklich, die würden absteigen. Glaube ich, dachte wahrscheinlich jeder. Aber jetzt so früh, dass die natürlich da oben bleiben werden, ist natürlich jetzt nicht unbedingt realistisch. Aber das sagen ja Trainer auch immer, die Punkte jetzt zu haben. Wann war immer Schluss? Ich glaube, bei 36 oder sowas warst du immer gerettet. Dann müssen die ja gar nicht mehr so viel holen. Noch gut 20 oder sowas, das ist ja echt vollkommen okay. Das ist absolut machbar in den restlichen, wie viel sind es dann? 29 Spielen? Wie viel sind es? Ja. Also das ist schon machbar. Also deswegen, Sunderland, Respekt, wie die es machen. Auch Bournemouth, wie du gesagt hast, viele Neuzugänge. Ich glaube, da wird einfach super gearbeitet. Das, was wir bei Crystal Palace und bei Oliver Glasner mal gesagt haben, dass er sich gewünscht hat, dass die dass der Ersatz schon ausgemacht ist, beziehungsweise eigentlich schon da sein soll, wenn der andere Spieler verkauft wird. Und das hat Bournemouth, glaube ich, perfektioniert in den letzten Jahren. Die wissen, dass da der ein oder andere kommen wird. Es war ja klar, dass Kerkisch gehen würde. Es war klar, dass Hausen gehen wird und so weiter und so fort. Zabani genauso. Und dann kannst du halt schon mal auf den Markt gehen und sagen, gut, wenn der geht, dann holen wir den. Und das, glaube ich, machen die einfach in Perfektion.
Das ist es, genau. Da ist ein Plan dahinter. Das ist genauso wie du sagst. Man hat eine klare Philosophie, man hat eine klare Spielweise und man identifiziert dafür auch einfach auch die passenden Spieler. Und ganz an der Spitze würde ich auch Iraola sehen als Trainer, der wirklich auch eine ganz klare Handschrift hat und es einfach immer wieder schafft, das Beste aus seiner Mannschaft herauszuholen. Ich meine, wir haben es letztes Jahr schon gesehen, wie stark Bournemouth performt hat. Und was man jetzt auch vergisst, ist, dass man letztes Jahr auch mit viel Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Und Ein Bournemouth hat natürlich nicht den tiefsten Kader der Liga und trotzdem hat man es geschafft, wirklich so konstant zu performen. Und deswegen sollte es uns vielleicht gar nicht so sehr überraschen, wie es uns jetzt gerade tut. Es wird einfach fantastische Arbeit geleistet und ist natürlich auch sehr erfrischend, auf die Tabelle zu sehen und diese Teams mit oben dabei zu sehen.
Also sowas von, also dann und dann gehen wir, schauen wir mal bei Sunderland. Also ich meine, da zum Beispiel Granit Xhaka, der ein überragendes Jahr spielt, Talbi, der überragend ist, also auch dem, das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so funktioniert. Wie du sagst, da sind sehr, sehr viele neue Spieler dabei, aber irgendwie funktionieren die. Das ist echt bemerkenswert, was Sunderland da momentan hinlegt. Die haben Chelsea geschlagen, also Hut ab, das muss man echt erstmal hinbekommen. Und dann, also klar, wie gesagt nochmal, es ist sehr, sehr früh, aber es ist vollkommen egal, wie früh es ist. Was mich tatsächlich wirklich am meisten überrascht, ist, dass Manchester United jetzt so eine Serie hinlegt, weil das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass die wirklich auch dann Liverpool schlagen. Also das ist schon bemerkenswert, finde ich. Und jetzt dann wieder gegen Brighton, also drei Siege jetzt am Stück. Ich glaube, der hat ja noch nie zwei Spiele am Stück gewonnen, jetzt sind es drei. Das ist schon echt, also Hut ab. Vor allem ja auch Sunderland, Liverpool, Brighton ist jetzt auch nicht irgendjemand. Also das hätte ich, muss ich auch sagen, wir haben den wirklich belächelt. Wir haben ja auch wirklich schon mal im Podcast hier erklärt, dass wir ganz gute Quellen haben, die auch gesagt haben, boah, also um den Verein rum, denen ist auch allen ganz mulmig gewesen. Und jetzt plötzlich Respekt. Also das muss man echt sagen. Hut ab, wenn man kritisiert, dann muss man auch auf die Knie gehen und sagen, das war jetzt überragend.
Ja, absolut. Das gilt für mich ganz genauso. Ich habe vor ein paar Wochen noch eine Kolumne darüber geschrieben, dass sich bei Man United so schnell nicht so viel ändern wird, weil man immer wieder dieselben Fehler zu machen scheint. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass United auch unter Amorim die Kurve kriegt, denn die letzten Wochen davor rochen schon sehr nach Abschied. Er tätigte schon sehr, sehr sture Aussagen, traf auch irgendwie sehr sture Entscheidungen meiner Meinung nach. Und dementsprechend habe ich jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass man die Kurve kriegt. Deswegen, wie du sagst, Hut ab, Respekt. Ich bin bei United immer ein bisschen vorsichtig, weil in den letzten Jahren, egal unter welchem Trainer, hatte man immer wieder ganz kurze Phasen, in denen man ein paar Spiele hintereinander gewonnen hat. Nicht so viel, sonst würde der eine Kollege natürlich nicht die lange Haarpracht tragen. Aber trotzdem ist man danach wieder so ein bisschen, hat man wieder zwei Schritte nach hinten gemacht. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt läuft, aber die ersten Eindrücke jetzt sind natürlich wieder sehr positiv, ja.
Und dann, glaube ich, können wir uns ein bisschen von unten oder ja, von unten nach oben so ein bisschen nach durcharbeiten. Sind ja noch ein paar Teams offen. Ich glaube, das ist das große Thema heute, über das wir sprechen müssen. Der Titelkampf. Ich würde einfach mal bei Rang 7 anfangen, die ich jetzt mal mitnehme. Liverpool. Wir haben letzte Woche schon sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen, warum es nicht läuft, dass da viel neu ist und so weiter, dass ich das finden muss. Die Außenverteidiger haben Probleme. Wird es noch nicht da auf der Position, auf der er spielen sollte und so weiter und so fort. Wir haben ein wenig die Hand für Liverpool ins Feuer gelegt. Jetzt, ehrlich gesagt, muss ich sagen, fällt es mir schon ein bisschen schwerer, das nochmal zu tun, weil es ist jetzt die dritte Niederlage in Folge. Ich habe die vierte Pflichtspielniederlage. Und ich habe jetzt momentan nicht so viel Gründe, also außer natürlich die individuelle Qualität der Spieler, aber also Mo Salah steht komplett neben sich. Was macht dir Mut oder macht dir überhaupt was irgendwas Mut und wie siehst du es?
Also ich muss sagen, mir macht aktuell nicht so viel Mut, denn wie ich bei Man United vielleicht falsch lag, so lag ich bei Liverpool richtig. Ich habe nach dem vierten Sieg in Folge am Anfang, habe ich noch gesagt, ich weiß nicht, ob das hält, weil man hat sich ja da schon durch viele Last-Minute-Treffer gerettet und die Leistungen waren ja nicht überragend. Und das ist jetzt auch so ein bisschen eingetreten. Expected Goals hat Liverpool eingeholt und man sieht auch einfach, dass dieser Transfersommer so glänzend und schillernd der auch war. Ich weiß nicht, ob der so gut war, wie es verkauft wurde, denn der war meiner Meinung nach nicht ausbalanciert. Man hat Ekitike geholt für 95 Millionen Euro. Man hat früh gesehen, dass er funktioniert. Man hat aber auch große Baustellen in der Innenverteidigung gehabt. Van Dijk, klar, ist aber in die Jahre gekommen. Konaté, wackelig, dahinter sieht's dünn aus. Gleiches auf der 6, Gravenberch hat das super gemacht, macht das super, aber es ist trotzdem dünn. Und diese Probleme hatte Liverpool ehrlich gesagt auch schon ein bisschen letzte Saison. Man konnte es aber ein bisschen kaschieren, einfach weil man einen besseren Aufbau hatte mit Alexander-Arnold, weil Salah in einer absoluten irren Form war. Und auch, zugegebenerweise, weil Arsenal und City letztes Jahr einfach auch nicht da waren. Sie hatten solche Jahre, konnten keinen Druck ausüben. nichtsdestotrotz verdienter Meister natürlich Liverpool, aber ich finde, man hat dann diese Probleme, die heimlich schon da waren, nicht wirklich adressiert. Und stattdessen hat man sich tatsächlich meiner Meinung nach eher noch ein Problem geschaffen, denn Ekitike jetzt noch Isak vor die Nase zu setzen, sorgt für Unruhe. Man hat auch dieses Geld meiner Meinung nach dann auch falsch ausgegeben. Ich bin ein riesen Isak-Fan, Weltklasse-Potenzial, Weltklasse-Stürmer. Aber diese 150 Millionen Euro wären meiner Meinung nach vielleicht besser eben in die Innenverteidigung oder auf der 6 investiert gewesen. Und diese Probleme badet man jetzt so ein bisschen aus. Und ich finde es auch ein bisschen bedenklich, dass Slot sich offenkundig so sehr über die geänderte Spielweise der Gegner ärgert oder dass man die Formation ändert etc. Ich meine, das ist ja ganz normal, dass das passiert. Und es ist auch ganz normal, dass man das vielleicht sich ein bisschen schwer tut, das zu lösen. Aber das klingt meiner Meinung nach schon so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich finde, er geht da ein bisschen zu ehrlich mit um in der Öffentlichkeit. Und ich weiß nicht, wann und wie das jetzt besser wird. Es muss jedenfalls schleunigst passieren, denn sonst könnte es im Titelkampf sehr, sehr, sehr eng werden.
Ja, also ich sehe es absolut genauso, wir haben ja auch schon besprochen. Ich finde den Sommer, den Transfersommer habe ich ein bisschen positiver gesehen, weil ich mir dachte, es ist eigentlich insgesamt gut. Und ich dachte auch noch, das haben wir auch schon mal gesagt, ich dachte, das war die einzige Erklärung, die ich hatte, dass sie vielleicht sagen, wir sehen, also entweder wir spielen mit zwei Spitzen und dann ist natürlich bombastisch, oder sie sehen Isak auf links außen zum Beispiel, dass sie vielleicht irgendwie im Profil erkannt haben, weil der ist bei Newcastle öfter mal auf links ausgewichen. Ich weiß gar nicht, welches Spiel es war, das ich mal gemacht habe, wo der die ganze Zeit auf links rumgeturnt ist und quasi drei Tore vorbereitet hat, dass sie vielleicht gesehen haben, der könnte das. Und dann vielleicht noch sogar mit dem Zug nach innen, wie sie es bei Gakpo ja auch gemacht haben, wie sie es bei Nunez ja mal gemacht haben, so quasi, haben sie ja schon geliebt, Stürmer mal nach außen zu stellen. Klopp hat das ja öfter gemacht. Das war meine Erklärung. Und jetzt, glaube ich, tut ihnen aber weh, dass sie einfach Luis Diaz dann doch gehen haben lassen, ohne Ersatz. Ja. Und jetzt einfach dann sagen müssen, okay, jetzt müssen wir irgendwie was umstellen und schauen wir mal und so. Defensive hast du vollkommen richtig gesagt. Die Außenverteidiger sind überhaupt nicht in diesem Format momentan eingepasst, wie es sein sollte. Salah steht komplett neben sich. Also ich habe auch liebe Grüße an Benny Grund, der mir auch nochmal geschickt hat, so mir erklärt hat, warum es bei Salah nicht läuft und wie und so. Der hat auch gesagt, der erkennt ihn fast nicht wieder, muss man echt sagen. Und das sind natürlich dann so Dinge, klar, ein paar Verletzungen, Gravenberg, Frimpong, dann Leoni, der hat es eigentlich ganz gut gemacht am Anfang, ist verletzt, Isak ist verletzt. Es kommt dann alles dazu. Also eine Menge Themen, alles das eigentlich, worüber wir letztes Jahr bei Arsenal gesprochen haben. So kleine, dann rutscht man einen Ball rein, wo du dir denkst, boah, der kann eigentlich nicht reinrutschen. Dann gibt es mal eine Entscheidung, wo du dir denkst, boah, das kann man auch anders pfeifen. Und das ist alles bei Arsenal letztes Jahr gewesen. Da hat es dann geheißen, Arsenal soll nicht heulen. Und bei Liverpool sind alle dann so quasi, wir sollen nicht so kritisch sein. Ich bin nicht so kritisch, weil ich immer noch glaube, dass die nochmal kommen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die werden auch nächstes Jahr wieder Champions League spielen, bin ich mir auch fast sicher, weil dafür ist der Kader einfach zu gut. Aber wenn du mich jetzt fragst, hast du sie immer noch als Meisterschaftskandidaten Nummer 1? Dann würde ich sagen, eher nein. Mhm. Aber das ist, glaube ich, einfach nur statistisch so zu sehen.
Ja, also sehe ich ähnlich. Ich muss auch gestehen, ich habe vor der Saison Arsenal und Liverpool recht ähnlich auf ähnlichem Niveau gesehen. Und der Punkt, warum ich das so sah, war, weil ich einfach glaube, dass Arsenal eine irre Tiefe im Kader hat. Und dass das, was letztes Jahr die Probleme waren, dieses Jahr wohl schwer zu wiederholen sein würden, weil einfach diese Tiefe da ist. Und eben diese Tiefe sehe ich nicht bei Liverpool oder habe sie vor der Saison auch nicht dort gesehen, weil man hatte mit Verletzungen einigermaßen Glück oder es lief zumindest ganz gut. Und darauf kannst du einfach nicht setzen. Wir wissen alle, dass es zu viele Pflichtspiele gibt und über kurz oder lang wird es da Probleme geben. Und ein Van Dijk ist etwas in die Jahre gekommen. Er spielt zwar, als wäre er noch 24, aber er ist 10 Jahre älter und da wird es die eine oder andere Verletzung noch geben. Und auch ein Salah lässt ja jetzt gerade nach. Ob das altersbedingt ist, weiß ich nicht, aber es könnte natürlich sein. Und du hast eben aufgrund dieses Transfersommers, so sehr ich die individuellen Spieler tatsächlich feiere, hast du nicht nur die Balance vernachlässigt, sondern auch die Kadertiefe. Und jetzt hast du eben nicht die Möglichkeit, so sehr zu rotieren. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass das Titelfavoritendasein Liverpools auf wackeligen Beinen steht. Denn sobald was passiert, könnte es etwas eng werden. Und ja, jetzt sehen wir, dass einfach einiges dazu kommt und zusammenkommt. Und dementsprechend würde ich aktuell Liverpool nicht mehr als Nummer 1 als Favoriten auf den Titel sehen.
Jetzt ist das Team, das drüber ist, das Manchester United. Hast du die da dabei oder sagst du, das ist jetzt einfach nur Strohfeuer in Anführungszeichen?
Ja, so würde ich sehen. Also dabei habe ich sie auf keinen Fall. Und das ist auch keine Kritik an Amorim oder an Man United. Wenn man sieht, dass man letztes Jahr, ich glaube, den letzten Platz von den Abstiegsplätzen belegt hat, wenn nicht den vorletzten, sollte man jetzt nicht nach diesem Sommer so überreagieren und zumindest auch nicht nach dem Saisonstart, den man hatte, überreagieren. Ich glaube, da wird es wieder Dellen geben. Wie groß die ausfallen, werden wir sehen, aber ich glaube, sie werden zumindest groß genug ausfallen, dass man mit dem Titelkampf nichts zu tun haben wird. Meiner Meinung nach wäre es ja auch schon eine erfolgreiche Saison, wenn man sich für die Champions League qualifiziert. Das hört sich vielleicht irre an für Manchester United, das hört sich vielleicht irre an für die Summen, die man da ausgibt, aber wenn man sieht, wie schlecht und wie am Boden der gesamte Verein in den letzten Jahren war, dann ist das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und ich glaube, das ist dann eher das realistischere Ziel.
Also glaube ich auch, wäre auch, glaube ich, gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also ich meine, wenn du sagst, du bist da irgendwo im Mittelfeld, ist doch, also, du musst dich halt langsam nach oben arbeiten und zeigen, dass du auf dem richtigen Weg bist, aber wenn du dir das mal anschaust, 14 Gegentore, das ist halt Wahnsinn. Hat Liverpool übrigens auch. Das ist auch heftig. Es ist schon heftig. Eins drüber ist Manchester City, die haben am Wochenende auch verloren gegen Aston Villa. Ich hatte Goal Rush, da war das immer so ein bisschen drin, wurde immer so ein bisschen eingeblendet. Ich habe aber Uli hat das Spiel, hat es mir ein bisschen erklärt. Ich habe bloß immer gesehen, Chancen und die haben sie nicht gemacht. Also die hätten das Spiel auch gewinnen können, eigentlich sogar gewinnen müssen. Hast du die noch dabei? Was ist da dein Befund?
Ja, ich habe sie noch dabei. Ich würde mal behaupten, dass Arsenal, Man City und Liverpool die einzigen ernstzunehmenden Titelkandidaten sind. Aber wie Liverpool auch, sehe ich bei Man City auch ein paar Schwachstellen, die ich jetzt bei Arsenal vielleicht nicht sehe. Und das ist auch irgendwo auch ganz logisch, denn ich finde, der Transfersommer war schon mehr Umbruch als sonst bei Man City und der war auch nötig, wenn man sich die Saison davor ein bisschen angeschaut hat. Der Kader war so ein bisschen in die Jahre gekommen, langsamer geworden, behäbiger geworden. Mir gefallen die Spieler, die City geholt hat und nichtsdestotrotz finde ich schon, dass da ein gewisser Qualitätsverlust ist, zumindest temporär. Langfristig können das wieder absolute Topspieler und Unterschiedsspieler werden, aber ich glaube, da fehlt noch ein bisschen und ich finde, man hat auch aktuell noch eine gewisse, ja, zu hohe Haaland-Abhängigkeit. Wenn er nicht trifft, trifft keiner, beziehungsweise gewinnt man nicht. Ich glaube, da fehlt es ein bisschen und es ist auch auffällig, dass man jetzt auch schon 3 Niederlagen hat. Und ich meine, ohne es jetzt nachzuschauen, ich könnte es nebenher noch tun, dass City sich auch ungewöhnlich schwer gegen die Top-Teams tut in diesem Jahr. Was heißt Top-Teams? Gegen die besseren Teams. Ich meine, Aston Villa ist zwar nicht das Aston Villa der letzten Jahre, aber Aston Villa hat gegen City am Wochenende schon so gespielt, wie in den letzten Jahren zumindest. Dann sieht man noch das Spiel gegen Arsenal, das ging 1-1 aus, aber da hatte man nur 30% Ballbesitz. Das war schon eine sehr, ja, fast schon devote Ausrichtung für Pep Guardiola-Verhältnisse. Und die andere Pleite war gegen Brighton, ja, also auch ein gutes Team. Und die Siege waren weitestgehend gegen Mannschaften, bei denen man auch die Siege erwarten würde. Wolves, Burnley, Brentford, Everton. Also ja, ich finde, bei City muss man noch so ein bisschen abwarten, ehrlich gesagt.
Also ich sehe es absolut genauso. Also ich weiß nicht so genau erklären, also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, diese Zahl ist es oder dieser Wert oder das, ich finde, es ist gar nicht so auffällig bei City, was das große Problem ist, sondern es sind eher so, und das habe ich damals schon, ich hatte die beiden Spiele gegen, jetzt muss ich kurz nachdenken, waren das nicht sogar die Niederlagen? Ja, ich hatte die beiden Niederlagen am Stück gegen Tottenham, das hatte ich, und Uli hatte, glaube ich, das gegen Brighton und aber auch gegen Burnley, das hatte ich, genau. Und da ist mir aufgefallen, dass sie eigentlich in den Spielen, es gibt immer Phasen, 3/4 des Spiels sind sie City und ein Viertel sind sie, da denkst du dir, was ist denn jetzt mit denen los? Da sind die komplett unkonzentriert, komplett energielos, komplett verunsichert und das wird dann wieder so. Aber dieses Maschinelle über ein ganzes Spiel hinweg, das sehe ich nicht mehr.
Genau.
Und das, glaube ich, ist das große Problem, dass du einfach in dieser Phase, dass der Gegner das merkt und dann versucht, doppelt reinzustechen. Und das hat Aston Villa geschafft. Die waren am Anfang, war City nicht da, dann machen die das Tor, gehen in Führung und ab dann hat City ja gedrückt ohne Ende, Chancen, die von Savinho, Haaland hatte welche, und es klappt einfach nicht. Und das, glaube ich, ist das Problem. Plus, und das habe ich auch schon gesehen, allein schon auf den Blick, wenn ich auf den Kader werfe, ich glaube einfach, dass in der Spitze, also wenn wir jetzt sagen, wie viele 95er hat Manchester City in der Mannschaft, ich glaube, das ist insgesamt natürlich noch ein herausragender Kader. Ja. Aber ich glaube, es ist in der Spitze nicht mehr ganz, sind nicht mehr drei oder so, sondern es ist, glaube ich, ist nur noch einer wahrscheinlich, der das hat. Und das ist halt, das reicht dann auf diesem Niveau wahrscheinlich manchmal schon, nämlich halt Haaland, und den musst du halt finden, dass du halt einfach nicht mehr so in dieses System oder nicht mehr so in diese, weil Rodri ist nach wie vor noch nicht bei 100%, das ist absolut klar, beziehungsweise nicht mehr dabei. Ja. Du hast Foden, der ist mal so, und ich glaube, das ist das Problem, dass einfach du hast nicht mehr 8 absolute Weltklasse-Spieler, sondern der eine oder andere hat nachgelassen ein bisschen, der andere lässt sich mal in der Auszeit, der andere funktioniert gegen den Gegner nicht und so. Ich glaube, in der Spitze ist City einfach nicht mehr ganz so gut. Das ist immer noch absolut elitär, aber in der Premier League an einem schlechten Tag kannst du damit halt verlieren. Genau. Und das, glaube ich, und die Kombination aus beidem ist es. Und dann natürlich, dann trifft Haaland halt einmal nicht und dann sieht's so aus. Und grundsätzlich ist jetzt, glaube ich, der Befund nicht so, die sind schlecht oder die werden irgendwie, da gibt's jetzt irgendwie, da war ja letzte Saison weit schlimmer, und gegen Aston Villa kannst du auch mal verlieren. Guardiola hat gesagt, er ist zufrieden oder so, hat er gesagt, ich glaube, du kannst gegen Villa auch mal verlieren, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, das Problem ist halt eher, dass natürlich die Leute dann wieder zusammenrechnen, gegen wen hat man davor schon verloren.
Ja. Ja, aber es ist ja genau, du hast genau das angesprochen, was ich damit meinte, mit diesem temporären Qualitätsverlust. Ich finde einen Reinders toll, beispielsweise. Toll, Top-Spieler, aber er wird noch kein De Bruyne sein, als Beispiel jetzt. Und das ist das, was jetzt eben vielleicht einfach noch 1-2 Jahre braucht, damit City die Spieler, die man jetzt geholt hat, um die letzte Generation so ein bisschen abzulösen, beispielsweise De Bruyne, dass die erst sich wieder entwickeln müssen und zu diesen festen Größen avancieren müssen. Ich meine, das ist für Reinders jetzt beispielsweise die erste Saison in der Premier League. Das macht man nicht über Nacht, auch wenn er jetzt in Anführungszeichen 27 ist. Aber das muss sich alles erst zusammenfinden. Die Spieler müssen sich erst zurechtfinden im Guardiola-System. Sie müssen sich in der Liga etablieren und erst wieder zusammenwachsen. Und da ist für City-Verhältnisse im Sommer schon einiges passiert, beziehungsweise im Winter schon davor. Das gehört auch dazu. Und deswegen sehe ich diesen temporären Qualitätsverlust. Vielleicht reden wir in 1-2 Jahren davon, dass ein Savinho, dass ein Cherki etc., dass das die neuen Top-Spieler City sind, dass das die Weltklasse-Spieler sind. Aber ich glaube, noch sind sie nicht da, und dementsprechend sind das eben diese Prozent, die in diesen Spielen, in diesen Niederlagen einfach gerade fehlen.
Ja, also da habe ich jetzt ehrlich gesagt, wie du sagst, ich habe da jetzt nicht so mega, mega Angst, dass die jetzt wegbrechen oder sowas. Ich sehe jetzt auch nicht die großen Punkte, wo ich sage, das ist nicht zu beheben auf kurze Sicht oder so, sondern ich glaube, das ist nach wie vor eine überragende Mannschaft, und die werden, wie du sagst, auch wieder kommen. Drüber haben wir Sunderland, haben wir schon besprochen. Glaube ich, werden wir jetzt allesamt nicht da oben festgehalten sehen, glaube ich, über die ganze Strecke. Das ist auch nicht schlimm. Nochmal, sei froh, dass du die Punkte jetzt schon hast. Ja. Und das ist ja, also wenn man sich mal überlegt, West Ham hat 4 Punkte, Nottingham hat 5, die Wolverhampton haben 2. Das ist ja, du kannst ja auch mal jetzt was erlauben, und du bist trotzdem noch nicht da unten drin. Und ich glaube, das ist ja das Allerwichtigste. Ja. Und dann wird schon interessant, weil Tottenham, die gestern, das Spiel habe ich zusammengefasst für Sky, 3-0 gewonnen haben. Und das gegen Everton, und das wirklich auf super effiziente Art und Weise. Also die haben wirklich ausgesehen wie Arsenal, wenn man ehrlich ist. Zwei Eckballtore und dann natürlich noch so ein Kontertor. Aber das muss ich schon sagen, Hut ab, wie die da ausgesehen haben. Wie gesagt, nochmal, das war jetzt nicht irgendwie überragend. Die hatten auch ein paar Dinge zugelassen. Die haben Glück gehabt, dass das Tor nicht gegeben worden ist. Auch wenn ich damit d'accord gehe, dass es nicht gegeben worden ist. Aber es gibt Schiedsrichter, die pfeifen es nicht ab. Und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Situation. Nee. Und dann natürlich sowas wie, du machst 2 Eckballtore, gehst damit in Führung aus dem Nichts. Hast eigentlich sonst keine Chancen gehabt in der ersten Hälfte. Also da war ich schon beeindruckt. Ich glaube auch da, ich hatte zum Beispiel das Spiel gegen Bodo Glimt in der Champions League. Da hätte ich beinahe angefangen zu weinen, weil ich mir dachte, was ist denn das? Das ist ja unglaublich, also das war gar nichts, und trotzdem hat man noch 2-2 gespielt, durch Glück. Aber jetzt, glaube ich, kommen sie wieder, und es sieht doch eigentlich ganz gut aus. Was sagst du dazu?
Ja, also ich bin ein riesen Fan vom Trainer, und dementsprechend wundert mich das jetzt nicht, dass es jetzt das ordentlich startet. Man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, dass das eher eine langfristige Sache wird bei Tottenham. Ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt hier direkt schon Meisterschaftskandidat wird. Ich glaube auch nicht, dass es in ansatzweise überhaupt ein Ziel ist, aber Thomas Frank will, glaube ich, so sehe ich das, hier nachhaltigen Erfolg aufbauen. Und manch ein Tottenham-Fan war ja schon so ein bisschen enttäuscht, dass man nicht diesen positivsten Fußball jetzt gespielt hat, dass man da vielleicht ein bisschen zögerlicher war, ein bisschen abwartender agiert hat, als man sich das vielleicht erhofft hat. Aber ich glaube, das gehört alles zum langfristigen Plan unter Frank, dass er hier Schritt für Schritt, Fundament für Fundament etwas aufbauen will. Und dazu gehören nun mal mehrere Schichten. Und dementsprechend ist das jetzt ein sehr guter Start. Man hat auch gut gepunktet. Das ist auch immer wichtig, dass man auch die Zeit sich erspielt und die Fans an seine Seite holt. Und ich sehe sie da auf einem guten Weg und ich traue Frank zu, dass er da etwas Gutes aufbaut. Aber wenn es jetzt um die Eingangsfrage geht, dass wir jetzt über Titelkampf sprechen, da glaube ich auch, dass es ein paar Jahre zu früh kommt. Nicht nur wegen dem Trainer, nicht nur wegen dem neuen Projekt, das man da jetzt quasi mit ihm startet, sondern auch, weil es da auch einfach noch an Qualität im Kader und an Tiefe im Kader fehlt.
Aber jetzt werde ich schon ein bisschen gemeiner. Traust du ihnen Champions League zu?
Ich traue es ihnen zu, ja. Ich würde aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es so bleibt. Ich habe gerade davon gesprochen, dass es jetzt eine gewisse Entwicklung ist, dass man da was aufbauen will und da gehören einfach auch Rückschritte dazu. Die gab es jetzt noch nicht, die können aber noch kommen und die werden wahrscheinlich auch kommen, einfach weil es zu so einem Prozess dazugehört. Ich würde nicht garantieren, dass sie in die Champions League kommen. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es eine Riesenenttäuschung wäre, wenn man es nicht schafft, solange der Weg stimmt, solange die Perspektive und das Potenzial stimmt, das man in der Mannschaft erkennt und im Weg erkennt, ist es auch in Ordnung. Deswegen, also ich glaube, da hat man nicht den größten Druck aktuell.
Also sehe ich auch absolut so. Also ich glaube, aber wir will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich habe drei Teams im Titelkampf richtig dabei. Ich meine, die kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle. Da brauche ich jetzt nicht zu viel vornehmen. Aber die Kraft dahinter, würde ich sagen, wären sie momentan, wenn ich ehrlich bin.
Aktuell ja. Also aktuell sehe ich sie da auf jeden Fall am konstantesten. Da gebe ich dir recht, ja.
Also bin sehr gespannt. Wir haben ja, wir haben Bournemouth ja auch schon ein bisschen durch. Also ich glaube, auch da wird es jetzt wahrscheinlich eher nicht für die Champions League reichen. Stand jetzt, das ist natürlich alles, wahrscheinlich, wir rechnen ja immer von hinten weg und aus Erfahrungswerten, dass die jetzt nicht da oben stehen werden. Am Ende ist eigentlich wahrscheinlich nur, man traut sie nicht zu. Wenn es dann so käme, Hut ab. Also das wär bahnbrechend, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Das Thema des Tages, da werden wir uns gleich drum kümmern. Davor muss ich euch noch kurz was an die Hand geben, denn ihr wisst es ganz genau, wir werden wieder mal gesponsert von manscaped.com. Wenn ihr also sagt, ihr wollt sämtliche Körperhaare entfernen, dann bitte auf manscaped.com gehen mit dem Code Klick. Wir kriegen fast täglich irgendwelche Nachrichten von euch, die sagen, das hat mein Leben verändert, ernsthaft jetzt, also super Produkte und kann ich nochmal den Klick, wie heißt der Code gleich nochmal, weil ich will es nochmal jemandem schenken, gerade auch jetzt kurz vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten, lang vor Weihnachten, ist doch eine Möglichkeit, einfach da jemandem was Gutes zu tun. Ich sag's nach wie vor, dieses Rundum-Paket ist einfach überragend, da habt ihr alles, plus ich empfehle euch, das sage ich auch immer wieder, ich habe den gestern aufgeladen, das 100. Mal jetzt schon, den Nasenhaartrimmer, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Leuten ein Nasenhaar raushängt, da kriege ich die Krise. Ich will da am liebsten sofort hinlaufen und es den rausreißen. Deswegen, ich bin für ein nasenhaarfreies Deutschland. Und deswegen manscaped.com mit dem Promocode Klick, alles groß geschrieben, dann fehlt euch nichts. So, jetzt kommen wir zum Thema. Ein Team, das momentan alles rasiert, dann haben wir auch die perfekte Überleitung, ist der FC Arsenal. Die Gunners sind auf Tabellenplatz 1, 22 Punkte haben sie. Sie haben jetzt 4 Spiele am Stück gewonnen. Sie haben 3, also unglaublich eigentlich, 3 Gegentore insgesamt erst kassiert. Sie haben sie spielen eine herausragende Saison. Ich glaube, 11 Tore jetzt nach Standardsituationen erzielt. Auch das ist ja bahnbrechend nach jetzt 9 Spielen. Chris, du verfolgst Arsenal seit Ewigkeiten. Also, was läuft da momentan alles richtig? jetzt wird's endlos.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Vieles. Vieles. Nein, ich finde das Beeindruckendste aktuell ist, dass man, glaube ich, noch lange nicht am Optimum angekommen ist. Wenn man so ein bisschen die sozialen Medien verfolgt, sieht man ja, dass Arsenal sogar eher viel Spott bekommt momentan für die Art und Weise der Siege. Und finde ich dann schon ein bisschen verblüffend, wenn man sich über die Standardstärke lustig macht oder über die Defensivstärke lustig macht. Denn das sind einfach zwei Komponenten, die eine gute Mannschaft in eine erfolgreiche verwandeln. Und du hast gefragt, was richtig läuft. Ich mache es jetzt umgekehrt. Ich sage, was nicht richtig läuft. Und das ist die Offensive. Die ist noch nicht da, wo sie sein soll. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, denn diese Standardabhängigkeit in Anführungszeichen. Es liegt ja nicht daran, dass Arsenal ein Stoke-Fußball spielt oder ein Mourinho-Fußball spielt, wie es ab und zu hämisch in den sozialen Medien zu sehen ist oder von anderen Leuten. Arsenal spielt ja trotzdem noch dominanten Fußball. Nicht jetzt unbedingt gegen Palace, absolut, aber insgesamt schon. Man hat im Schnitt 60% Ballbesitz. Man hat die meisten Ballkontakte im gegnerischen 16er von allen Teams in der Premier League. Also das ist ja jetzt kein Terrorfußball, kein Defensivfußball, you name it, sondern das ist ja schon Offensivfußball. So. Problem ist aber, dass man sich in der Offensive erstmal noch finden muss. Man hat mit Havertz und Ødegaard fallen zwei unfassbar wichtige Spieler aus. Havertz, der vorne die Räume macht, der zentrale Stürmer war, als Arsenal seine Vereinsrekorde in der Offensive gebrochen hat mit den meisten Toren etc. vor 2 Jahren. Und Ødegaard, derjenige, der eben auch die Spieler in Szene setzt. Sie fehlen aktuell, das merkt man, und dementsprechend kommt der letzte Pass auch nicht unbedingt immer an. Dazu hast du jetzt Jörg Harris vorne drin, einen direkten Stürmertypen, den Arsenal so früher noch nicht hatte. Und an dem man sich als Mannschaft auch noch gewöhnen muss. Und das merkt man. Und die Folge daraus ist, dass man viel im Strafraum macht, aber nicht sich diese Großchancen herausspielt. Und das ist die einzige Kritik, die ich momentan an Arsenal habe. Es ist zu wenig Großchancen aus dem offenen Spiel heraus. Aber ich glaube, das wird sich ändern. Spätestens, wenn Ødegaard und Havertz zurück sind, aber auch umso mehr sich das Team eingespielt hat. So, aber die Konsequenz daraus ist, dass eben bei den Abschlüssen, bei den Ballberührungen in der Box immer wieder ein Bein dazwischen ist und es einfach sehr oft Eckbälle gibt. Und dementsprechend hat Arsenal die meisten Eckbälle der Premier League mit Abstand. Und dementsprechend, weil man eben standardstark ist, hat man auch die meisten Tore nach Standards gemacht. So, meines Erachtens ist das opportunistisch und effizient und clever, weil diese Tore, die kann man immer erzielen, egal wie formschwach, egal was gerade schief läuft. Und so gewinnt man eben Spiele, die man vielleicht sonst nicht gewinnen würde. Und das war ja in der Vergangenheit eigentlich immer die ganz große Kritik an Arsenal, dass man diese Spiele nicht gewonnen hat. Und das ist für mich so ein Zeichen. Fulham, Crystal Palace waren beides keine Wahnsinnsleistungen. Man war trotzdem besser, aber man hat es in Anführungszeichen dreckig gemacht. Und das sind meiner Meinung nach genau die Siege, die du brauchst, um Meister zu werden.
Also sehe ich absolut genauso. Wirklich, ich habe es im Spiel auch gesagt, also 12 Punkte aus den letzten 4 Spielen. In diesen Spielen hast du im letzten Jahr hast du 2 Punkte geholt. Das sind die Spiele, die du verloren hast. Das sind die Spiele, die dir die Meisterschaft verloren haben. Weil unentschieden gegen City, unentschieden gegen Liverpool oder so, oder auch mal verlieren, das ist nicht so schlimm. Aber wie hat denn City über die Jahre hinweg die Meisterschaft gewonnen? Indem es einfach gar keine Diskussion gab, dass sie gegen West Ham gewinnen. Punkt aus. Dass sie gegen Fulham gewinnen. Punkt aus. Weil du holst über die Masse der Spiele die Punkte. Und das war für mich, Fulham ich hab das Spiel ja gemacht, ich rufe immer Uli nach dem Spiel an und hab ihm gleich am Telefon gesagt, das war ein Meisterschaftsspiel. Und dasselbe hat, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Martin Keown oder so oder Paul Merson, irgendeiner von diesen alten Suffköpfen. aber der hat mir in dem Moment, der hat auch gesagt, das war ein Meisterspiel. Und das war gegen Crystal Palace dasselbe. Und vor allem, du hast komplett recht, Ballbesitz, Chancen und so weiter, alles in Ordnung, das ist ja eigentlich wie immer. Aber sie haben in diesen Spielen Also Ketia hat einen Schuss aufs Tor gehabt, ist mir zumindest angezeigt worden, aber das war ja eigentlich ein Witz. Das heißt, du hast in diesen Spielen gar nichts zugelassen und das ist das, was mich so sicher macht, dass die wirklich eine Chance haben dieses Jahr, weil sie in diesen Spielen normalerweise letzte Saison dann trotzdem, ich kann mich ja noch an diese Spiele gegen West Ham erinnern, als Bone dann einfach plötzlich in dem Spiel trotzdem abgeschaltet war, aber also gegen West Ham dann, aber trotzdem zwei Großchancen hatte, weil sie einfach zweimal komplett unkonzentriert waren. Die waren für ihre Verhältnisse gegen Crystal Palace auch unkonzentriert, aber es ist immer noch super elitär und immer noch weit besser als der Rest in der Premier League. Und das ist das Beeindruckende daran. Die Offensive, das glaube ich, die wird die Meisterschaft diese Saison nicht gewinnen. Das glaube ich, das wird nicht die beste Offensive der Liga sein, aber sie werden die mit Abstand beste Defensive der Liga haben. Und dann diese Trennung zwischen, also du hast ja gerade gesagt, in der Offensive, ich habe es auch rausgeschrieben, nur 5 der 16 Tore sind aus dem offenen Spiel. Das ist schon zu wenig. Ich glaube, das sind irgendwie Rang 17 in der Liga oder so. Das ist natürlich echt nicht viel. Aber, ich glaube, so viel wie Burnley oder so, ich habe es irgendwie mal rausgeschrieben, aber sie haben die meisten Ballaktionen im Strafraum, die zweitmeisten Schüsse, drittmeisten Expected Goals, also die erarbeiten sich ja was. Und wie du sagst, wenn dann Jukeres, an dem müssen sie sich gewöhnen, ich bin nach wie vor, das können wir gerne drauf kommen, was mich einfach stört, ist die Geschichte, Arteta hat es ja auch gesagt, er trennt nicht zwischen Standardtor und Tor aus dem Spiel heraus, weil es zählen beide. Und das ist das, was mich einfach auch stört, weil wir können es ja mal umgekehrt machen. Wenn ich dich jetzt frage, leg dir jetzt die Liste hin, die letzten 15 englischen Meister. Und wenn ich dich dann fragen würde, weißt du denn, wie viel Tore City nach einem Standardsituation hat? Das kann sein, dass City in dieser Saison 1 erzielt hat. Das weißt du nicht. Das war nie Thema. Und vielleicht gibt's ja da eine Mannschaft, die war richtig gut aus dem Spiel heraus, aber die war unter Standards komplett unterirdisch, weil die vorne keins erzielt haben. Könnte ja auch sein. Da wurde einfach früher nicht drüber diskutiert, nur weil halt jetzt Standards, klar, ein kleinerer Bereich sind, der jetzt ganz, 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 ganz groß gemacht wird. Jetzt diskutieren wir drüber. Aber wisst ihr, wie Liverpool als damals die erste Meisterschaft bekloppt, vielleicht haben die bloß ein Tor nach einer Ecke erzielt. Und es war eigentlich super schwach und wir hätten eigentlich sagen müssen, ja, aber die Standards sind schlecht. Also so die umgekehrte Perspektive. Da hat einfach keiner drüber gesprochen. Klar, Standards sind ein kleiner Punkt und wenn ein kleiner Punkt ganz, ganz wichtig wird, dann springen alle drauf, das ist ganz, ganz klar. Aber trotzdem, wenn du siehst ja, wie die Gegner schwimmen, wenn Arsenal Standards kreiert. Du siehst, wie intensiv das Spiel wird, wenn Arsenal Standards kreiert. Und es sind ja auch nicht so, dass, es ist mittlerweile ja auch nicht mehr, dass sie, Hereingabe, Kopfball, Tor, sondern es sind ja sehr, sehr oft zweite und dritte Bälle, die dann halt auch als Standardtore zählen. Und das von Eze hat ja mit Standard grundsätzlich nichts zu tun. Den könnte er auch nach der Flanke so treffen. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, dass man da jetzt irgendwie sagt, das war wieder ein Standardtor, okay. Ich finde es, du musst diese Spiele gewinnen, wie, ist vollkommen egal. Hätten die die letzten beiden Spiele unentschieden gespielt, aber ein Tor aus dem Spiel heraus erzielt, dann nehme ich es lieber so. Eben. Also deswegen, es ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Du hast recht. Ich finde auch, das sage ich in den Spielen immer, es muss sich noch was entwickeln. Sie müssen da besser werden. Aber sie haben grundsätzlich ja die Quantität, dass es irgendwann mal platzt, weil sie spielen ja sehr, sehr häufig aufs Tor. Ja. Und sie haben grundsätzlich die Qualität, damit es klappt. Wenn es irgendwann mal funktioniert, dann wird es besser. Saka ist jemand, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Trossard, ich bin jetzt nicht so der Fan, wenn der startet. Ich finde, Martinelli hätte es momentan einfach verdient, weil der einfach herausragende Leistungen, und ich finde auch so ein Run, den der in der Champions League hat, der gehört auch mal belohnt in der Liga, finde ich. Ja. Aber okay. Und Jukeres ist halt einer, ich habe es im Spiel auch gesagt, der hat halt herausragende Laufwerte, also mit dem, keiner läuft die Gegenspieler so oft an in der Box, keiner läuft die so oft an in irgendwelchen Defensivaktionen, plus keiner hat so viel abseits des Balles Läufe. Ihr wisst, was ich meine. Sobald der Ball irgendwo am Flügel ist der sofort am Laufen. Und das habe ich wirklich selten bei einem Stürmer gesehen, dass der so ein gutes Gefühl hat von, es könnte eine Flanke kommen, ich muss da jetzt rein. Und ob er den jetzt trifft oder nicht, ob er dann das Tor macht oder nicht, aber er reißt was auf. Plus diese Physis, es reicht ja schon, wenn der neben dir steht, dann prallt der Ball anders weg oder der Verteidiger kommt nicht wirklich hin und dann kann Eze diesen Schuss zum Beispiel machen. Weiß nicht, ob es in dieser Situation so war, ist nur zum Beispiel. Und deswegen, ich bin auch, das habe ich schon mal gesagt, ich finde nicht, dass das ein Elite-Talent ist. Das ist nicht, der hat nicht die Ballbehandlung eines Lamine Yamals oder so. Das ist ja klar.
Ja.
Das ist aber, es war aber auch nie der Anspruch. Sondern Arteta hat immer gesagt, er will jemanden, der, egal was passiert, immer 100% gibt. Und auch wenn er mal 6 Spiele nicht trifft, der trotzdem weiter arbeitet. Und das tut er wie kein Zweiter. Und er wird auch zweistellig treffen in dieser Saison. Da bin ich mir sicher. Ob es dann 20 werden, so wie Haaland, wo du dir manchmal denkst, wo kommt dieses Tor jetzt wieder her? Weil der die Technik halt auch noch hat. Das ist er halt nicht. Er ist einfach ein Haaland, am Ende des Tages ein Haaland ohne Technik. Dafür aber mit mehr Arbeitseinsatz, weil er läuft viel, viel mehr an als Haaland. Und das ist halt die Entscheidung, die sie ja getroffen haben. Was ich bemerkenswert finde, ist, wie er mit dem Druck umgeht, weil er läuft trotzdem weiter, er läuft trotzdem weiter durch, er probiert es weiter, das sieht manchmal ungestüm aus, aber er macht seine Wege und das wird funktionieren. Und über alles andere dahinter, dass Declan Rice diese Hereingaben, die der hat, die wie der den Spiel diktieren kann, dieses weiche Füßchen auch wieder, diese eine Flanke, die fast zum Tor geführt hätte, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren.
Ja.
Baraji Eze ist super kreativ, der ist genau dafür geholt worden, solche Abwehrreihen einfach mal aufzubrechen, wenn die tief stehen, kreativ zu sein, Abschluss zu suchen, der hat ein super Gespür für Abschlüsse. Über Martin Zubimendi will ich irgendwann mal ein Buch schreiben, weil ich glaube, das ist einfach der unterbewertetste Fußballer, den es überhaupt auf der Welt gibt. Das ist der intelligenteste Typ, den es gibt. Und das war für ihn jetzt an diesem Wochenende schon schlecht, weil er wirklich 2 Bälle gespielt hat, wo du sagen kannst, was war das denn? Aber normalerweise siehst du das von ihm nicht. Aber der ist unglaublich, was der liest, wie der liest, wo der hingeht, wie der die Bälle spielt, wie der die Bälle verteilt. Aber auch defensiv, wie der sofort sich nach hinten orientiert und Bälle abläuft. Weil das sind manchmal Situationen, die sind eigentlich gefährlich, aber er macht einfach den richtigen Laufweg und dann kommt es gar nicht zur Gefahr. Und deswegen, das ist unglaublich. Gabriel ist sowieso bester Innenverteidiger der Welt. Saliba, gut, ist es der, hat sich wohl jetzt was getan, werden wir sehen. Auch der ist ja herausragend, auch wenn er jetzt die letzten Spiele für sein Verhältnis nicht gut waren. Timber ist momentan in einer Form, die ist zum Küssen. Calafiori und Luis Scali, da kannst du rumwechseln. Jetzt sogar Hincapi auch noch. Du hast da 3 theoretisch, die du bringen kannst. Also das ist unglaublich, wie tief dieser Kader ist. Und ich glaube, jetzt ist der Punkt. Das habe ich auch so aufgeschrieben. Sie haben eigentlich an allem gearbeitet. Worüber haben wir letztes Jahr geredet? Dass sie in diesen großen Spielen dass sie diese kleinen Spiele nicht gewinnen, dass sie da irgendwie nicht so erhaben sind, es ist ausradiert. Ja. Dass sie Verletzungsprobleme hatten, ausradiert, weil selbst wenn, du hast Leute dahinter, die das sofort ersetzen können, und zwar fast gleichwertig. Und du gewinnst jetzt diese Spiele gegen die in Anführungszeichen kleinen. Wenn du jetzt anfängst, und Defensive ist noch besser geworden, Standards sind noch besser geworden, wenn du jetzt auch noch anfängst, theoretisch pro Spiel ein Tor aus dem Spiel heraus zu erzielen. Wenn du jetzt theoretisch auch noch anfängst, die großen Teams wirklich denen jetzt mal zu zeigen, wo der Hammer hängt, ey, dann bist du das beste Team der Welt. Also das meine ich wirklich ernst. Es sind 2-3 Dinge, die will ich noch sehen von denen in diesem Jahr. Aber also das sind, glaube ich, von 10 Boxen sind 7 getickt oder so. Und das ist halt einfach das, was herausragend ist. Und wie du es eben gesagt hast, ich habe es letztens auch erst gelesen, du hast ja im Endeffekt nach wie vor 8 neue, die du einbauen musstest. Ja. Du hast wieder viele Verletzungen, es mussten wieder irgendwie umgebaut werden und es läuft trotzdem schon so gut. Also das muss ich echt sagen, also ich weiß, ich werde mit dem Satz irgendwann mal, der wird auf meinem Grabstein stehen, ich vertraue Arsenal nicht, aber ich fange an ihnen zu vertrauen und zwar mehr als jedem anderen Team in der Liga, ernsthaft, weil du kannst auch mal gegen Liverpool verlieren, du kannst auch mal gegen City unentschieden spielen, finde ich nicht schlimm, weil das ist auf das Messer schneide, das sind zwei, ich hätte gern gesehen, dass beide den Bizeps gleich anspannen und Arsenal 90 Minuten den Bizeps anspannen, weil das hätte ich gern gesehen. Aber das ist ein anderes Thema, vielleicht sehen wir es in der Rückrunde. Aber dass du jetzt diese Spiele gewinnst, diese 4 am Stück, dass du Newcastle schlägst, das ist ein Spiel, das hätten sie in 9 von 10 Saisons verloren gegen dieses Newcastle. Und dann auch noch, dass du zurückkommst gegen Newcastle, wow. West Ham, dasselbe, gut, die waren in dem Moment schwach, aber trotzdem, Fulham, also das ist ein Spiel, da war eigentlich das Unentschieden schon vorbereitet und bei Crystal Palace sowieso, weil Palace, du hast ja auch gesehen, Palace ist immer perfekt vorbereitet auf Arsenal, auf jeden Gegner. Aber auf Arsenal waren die auch perfekt vorbereitet. Und es gab zwei, drei Kontersituationen, wo ich dachte, oh, jetzt kommt Palace. Und es wurde eigentlich nichts draus. Also auch das kann Arsenal momentan wegwischen. Deswegen, es gibt nicht viel, wo ich jetzt sage, da habe ich Angst vor. Außer natürlich jetzt, wenn die Standards irgendwann nicht mehr fallen und das mit der Offensive nicht dazukommt, dann wird es irgendwann mal schwierig. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ja. Weil man sieht ja nach wie vor, wie du sagst, die Zahlen stimmen hinten, die Zahlen stimmen vorne. Wenn jetzt vorne auch noch anfängt, das Tor zu fallen, was ist denn dann los?
Also du hast es perfekt zusammengefasst. Und ein Aspekt, der mir bei Palace dann auch unterging, man redet nicht davon, aber Palace hatte, soweit ich weiß, die meisten Expected Goals und die meisten Großchancen der Liga vor dem Spiel. Und die hast du zu einem Torschuss limitiert, wie du es gesagt hast. Und der war ja nicht mal ein Torschuss. Das war ja irgendwie eine Flanke, die abgefälscht wurde und Raya sowieso gefangen hätte. Und das Absurde ist ja, das war der erste Schuss aufs Tor in diesem Monat gegen Arsenal. Das ist schon krass. Also das, und wie du gesagt hast, auch zwei Tore erst aus dem offenen Spiel heraus in der gesamten Saison kassiert. Also deswegen habe ich anfangs gesagt, was nicht stimmt, weil, wie du sagst, alles andere stimmt. Die Tiefe ist absurd. Du hattest nämlich auch in dieser Saison deine Verletzten. Darüber redet nur keiner. Gegen Liverpool direkt ist Saliba nach ein paar Minuten raus. Da hat Ødegaard gefehlt, da hat Havertz gefehlt. Ich meine sogar, da hat Saka gefehlt.
Gabriel
genau,
Jesus.
Genau, über den reden wir ja nicht mal. All diese Spieler fehlen und all diese Spieler können irgendwie aufgefangen werden. Aktuell fehlt noch Madueke, der eigentlich einen guten Ansatz schon gezeigt hat und wie ich schon gesagt habe.
Wahnsinn!
Eben. Und wie ich schon gesagt habe, Ødegaard und Havertz. Und so sehr ich Jörg Harris auch etwas harsch kritisiert sehe, ich glaube, Havertz ist Stammspieler, wenn beide fit sind. Gerade in den großen Spielen, weil er einfach so unterschätzt wird, was er in diesen großen Spielen leistet, wie er die Räume aufreißt, wie spielintelligent er ist. Und aktuell versucht man da so ein bisschen Jörg Harris reinzudrängen in diese Rolle, einfach weil die Offensive das braucht. Das kann er noch nicht und das wird er wahrscheinlich in der Form einfach nie können, weil er nicht dieser selbe Stürmertyp ist. Aber er macht viel für die Mannschaft, er arbeitet viel. Und ja, wie gesagt, Saliba verletzt gegen Palace, dann kommt einfach ein Mosquera rein. Und man merkt überhaupt keinen Unterschied. Und das ist auf eigentlich jeder Position so bei Arsenal. Und das ist der ganz große Grund, warum ich einfach glaube, dass Arsenal the team to beat ist in dieser Saison, weil man auf jeder Position doppelt besetzt ist mit minimalen Qualitätsverlust, wenn überhaupt, und weil man die beste Defensive der Liga hat, das beste Innenverteidiger-Duo der Welt wahrscheinlich und eben auch diese Standardstärke dazukommt. Und nochmal, die wird belächelt, aber warum macht es dann nicht jede Mannschaft? Warum kann es dann nicht jede Mannschaft? Man hat einen Standardtrainer, das wurde auch belächelt, aber jetzt sieht man ja, genau, und jetzt sieht man, was passiert. Und warum man so einen großen Fokus drauf legt. Denn Standards, ich habe es eingangs schon gesagt, in jedem Spiel, egal wie schlecht du spielst, egal wie schlecht drauf du bist, egal wie viel besser dein Gegner ist, Standards kann man trainieren, Standards kann man einstudieren, neue Varianten erfinden. Natürlich hast du mit Gabriel einer der kopfballstärksten Innenverteidiger aller Zeiten, offensivkopfballstärksten zumindest. Das hilft, keine Frage. Aber das ist einfach etwas, was man maximiert, was man ausnutzt, was man effizient einsetzt. Und wenn du eben es schaffst, auf diese Art und Weise diese Spiele zu gewinnen, die du sonst nicht gewonnen hättest, dann ist das ja nur clever, das so auszunutzen. Und das tut Arsenal. Und wenn du ein Tor pro Spiel erzielst, aktuell, dann reicht es einfach auch, weil du das wegverteidigen kannst, den Rest. Und nochmal, das machen sie nicht in einer Stoke-Manier oder in sonst einer Manier. Das machen sie trotzdem mit viel Ballbesitz, mit viel Kontrolle, mit viel Offensivfußball. Und ich finde einfach, Arsenal ist die tiefste, die ausbalancierteste Mannschaft, die am facettenreichsten ist der Premier League und dementsprechend sehe ich sie auch einfach ganz klar nach Nummer 1.
Das Absurdeste war wirklich die Frage auf der Pressekonferenz. Ich schaue mir die ja immer an vom Spiel, wenn ich Arsenal habe. Ich schaue mir von jeder Mannschaft immer die Pressekonferenz an. Die absurdeste Frage war, ist der Kader denn jetzt nicht zu tief? Wie wollen sie das denn handeln? Da habe ich mir echt gedacht, ihr seid einfach auch wirklich so geil alle, weil jahrelang hat es geheißen, ihr seid nicht tief genug, Arsenal wird es nie schaffen, da werden immer Verletzte. Und drei Monate später vergisst du das alles und fragst genau das Gegenteil. Manchmal frage ich mich auch wirklich, wie lang die Aufmerksamkeitsspanne dieser Leute ist, weil ich es einfach nicht verstehen kann. Klar, natürlich wird da der ein oder andere Spieler mal nachfragen, aber wenn es läuft, dann sind die Spieler auch einmal froh, dass es läuft und die Meisterschaftsmedaille nehmen sie alle mit nach Hause, wenn es dann am Ende so wäre. Und Arsenal hat gelernt daraus, ich habe das immer gesagt, ich weiß nicht, ob du noch daran erinnerst, wie oft hat es denn geheißen, Gonzalo Higuain wechselt zum FC Arsenal und diese Geschichte, die Geschichte ist drei Wochen durch die Medien gegeistert und du hast jeden Tag gedacht, heute wird er präsentiert und er wurde nie präsentiert, weil irgendjemand dann dazwischen gekommen ist und ihn weggeschnappt hat. Higuain, Benzema, ich weiß gar nicht, wie viele Stürmer ich da aufzählen könnte, bei denen es geil sind. Jetzt kommen die und sagen, wir gehen sehr, sehr früh ran, wir gehen sehr, sehr konsequent ran, wir holen diesen Typen und wir ziehen es durch und wir haben zwei, drei Optionen, selbst wenn es nicht klappen sollte. Herausragend, dann auch wirklich zu den Grönkis zu gehen und zu sagen, wir brauchen das Geld, ansonsten wird es hier nichts. Alle, ich habe glaube ich es mal gelesen, haben nicht irgendwie alle von den Grönkis in den letzten fünf Jahren Meistertitel geholt, also die Colorado Avalanche und bla 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 bla. Alle haben irgendwie was geholt, nur Arsenal nicht. Und deswegen, es gab die Frage, warum? Und dann haben sie gesagt, wir müssen investieren. Zack. Und Arteta ist extra rübergeflogen und hat gesagt, wir brauchen. Und jetzt wird es durchgezogen. Und jetzt sind sie das beste Team der Liga. Punkt. Das sind sie momentan. Und ich habe es ja eben im Spiel gesagt, für mich sogar, ich wollte schon sagen, das beste Team der Welt momentan. Aber es gibt natürlich zwei, drei, wo du auch noch drüber diskutieren könntest, ob es die nicht sind. Aber so was ich sehe, ich bin natürlich wahrscheinlich dann gebrandet, weil ich halt einfach mehr Premier League sehe als sonst. Aber das ist momentan auf jeden Fall Top 3. Der Welt, weil defensiv gibt's gar nichts Besseres, in der Champions League auch noch nichts kassiert, worüber reden wir, defensiv ist das unglaublich, Standard sind herausragend, das Beste, was es gibt, du fieselst Atletico 4-0 weg, also worüber reden wir, das ist momentan eine herausragende Mannschaft und wie gesagt, ich bin nicht scheu, Arsenal zu kritisieren, aber wenn es nichts zu kritisieren gibt und nur zu loben gibt und diese, wie gesagt, wenn es jetzt ein Sieg gegen Liverpool gewesen wäre, hätte mir das weniger gegeben als Crystal Palace, das sage ich dir, wie es ist, weil diese Dreckspiele, in Anführungszeichen, die musst du gewinnen, Fulham, West Ham, wie sie alle hießen und jetzt dann Palace wegzufieseln, das ist das, was ich sehen möchte, von einem Meister. Und das tun sie und so wirst du Meister. Punkt aus. Das sind die Geschichten. Ein Sieg gegen City wäre mir im Vergleich nicht das wert gewesen, sage ich dir ganz ehrlich.
Genau, und man sieht es ja auch daran, dass ich glaube, Arsenal ist in den letzten 3 Jahren wahrscheinlich, ich glaube, es sind 3 Jahre, hat man ja die beste Bilanz gegen die Top 6 der Premier League, mit Abstand die beste Bilanz. Die meisten Siege geholt, die meisten Punkte geholt. Und trotzdem wurdest du 3-mal hintereinander Zweiter. Und daran siehst du ja auch, dass es eben nicht diese großen Spiele sind, die du brauchst oder die Arsenal gefehlt haben. Es waren eben diese kleinen, vermeintlich kleinen Spiele. Und das ist einfach ein Riesenunterschied zu letzter Saison. Und das könnte dann am Ende einfach der Schlüssel sein. Und du hast gerade von der Champions League gesprochen. Ich sehe Arsenal in allen Wettbewerben dieses Jahr als Favorit oder Mitfavorit, mindestens Mitfavorit. Wenn wir mal kurz in die letzte Saison nochmal schauen, Champions League Halbfinale gegen PSG, da hast du 0-1 und 1-2 verloren. Klar, die Tore sind da in beiden Fällen, glaube ich, recht früh gefallen, aber nach Expected Goals hast du, glaube ich, sogar beide Spiele gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Klar, kannst du nichts von kaufen, aber wenn wir mal ganz kurz auf die Mannschaftsaufstellung schauen, da hast du mit Mikel Merino im Sturm gespielt, da hast du, glaube ich, im Rückspiel am Ende mit Kieran Tierney, ich weiß es nicht, in der Offensive gespielt oder Zinchenko, irgendeiner von denen war es, weil du einfach so auf den Zahnfleisch gegangen bist und trotzdem warst du so knapp vom Champions-League-Finale. Also das will ich an der Stelle auch nochmal betonen. Und dieses Jahr bist du einfach komplett gewappnet für solche Sachen und solltest auch trotz so einer Verletzungskrise in allen Wettbewerben, und das ist nämlich der springende Punkt, über 50 Pflichtspiele lang, solltest du in allen Wettbewerben eine schlagfertige Mannschaft haben, die auf allen Positionen konkurrenzfähig ist.
Also ich absolut genauso, wie gesagt, nochmal, ich würde sie kritisieren, wenn es was zu kritisieren gäbe. Ich finde die Standardgeschichte, das ist mir einfach, also das ist mir zu dümmlich, ehrlich gesagt, darauf rumzuhacken. Jeder im Weltfußball, schaut euch das Tottenham-Spiel, schaut euch das Tottenham-Everton-Spiel einfach mal an. Es gab keine Chance in diesem Spiel, die keine Standardsituation war, außer dann am letzten Tor. Es ist momentan so, warte, ich kann die Statistik sogar noch suchen. Ich habe es heute rauskopiert, irgendwo habe ich es gesehen. Ich weiß nicht mehr, was die Zahl war. Hier, 19%, muss man überlegen. Also jedes, muss man überlegen, jedes fünfte Tor quasi, ist in dieser Saison nach einer Ecke gefallen. Jedes fünfte Tor in der Premier League ist nach einer Ecke gefallen. Das sagt ja eine Menge. Das heißt, nicht mal Freistöße, die sind noch nicht mal dabei. Richtig. Nur Ecken. Ja. Und das zeigt einfach, wie wichtig das geworden ist in der Premier League. Und Arsenal ist nicht irgendwie auf Ecken reduziert, sondern alle anderen, also Arsenal war Trendsetter, alle anderen sind hinterher. Das ist die Story der Geschichte. Weil, schaut euch mal an, Keith Andrews, der war Standardcoach bei Brentford und ist jetzt der Cheftrainer geworden. So wichtig sind es. Ja. Merlin Polzin hat sich um die Standards gekümmert beim HSV und ist jetzt Cheftrainer. Die Standards werden immer wichtiger und du kannst über Standards eine Menge in Sachen Fußball verstehen. Ob man es glaubt oder nicht, dass du belächelt von außen, ist klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Trainer frage, jeder Trainer heutzutage, mit dem ich spreche ja mit vielen vor den Spielen, die sagen mir alle Standards. Das sagt dir jeder. Und jeder versucht da irgendwie eine Möglichkeit zu finden. Letztes Jahr, Adi Hütter, der versucht hat, bei Monaco einfach 3 Spieler vorne an die Mittellinie zu stellen, damit Arsenal mehr Restverteidigung haben muss, um weniger im Strafraum zu haben. Mhm. Und jetzt hat einfach Glaser, der versucht hat, einfach alle im Fünfer aufzustellen in der Reihe, dass da nichts reinfallen kann. Also es gibt die verschiedensten Varianten und trotzdem, die sind ja alle nicht dämlich und das ist ja nicht wie bei FIFA, dass jeder Gegner jede Woche gleich kommt, sondern die überlegen sich ja was und trotzdem können sie Arsenal nicht stoppen. Richtig. Also worüber reden wir? Und wenn Tottenham dann zwei Tore macht nach Standards, dann sagen wir nicht irgendwie, ja, das waren ja bloß 2 Standardtore, du sagst, boah, Tottenham ist zurück, Respekt, die gewinnen 3-0 gegen Everton. Also es ist halt immer diese Diskussion und es hat mit Stoke, was du ja hast gerade gesagt, hat es gar nichts zu tun, sondern wie gesagt, also die hätten die Chancen, um sich aus dem Spiel heraus, nochmal, Expected Goals Wert ist der dritthöchste der Liga, die hätten auch aus dem Spiel heraus die Chance, Tore zu erzielen. Dass sie es manchmal nicht machen, das ist noch eine Baustelle, das wird aber auch irgendwann mal behoben werden. Das wird auch nicht mehr so schlecht bleiben die ganze Zeit, bin ich mir auch sicher.
Ja,
wenn also die Müdigkeit der Liga voranschreitet.
Eben, und wie gesagt, der Open Play Expected Goals Wert, der hinkt halt aktuell hinterher, das ist Fakt.
Das stimmt,
Genau, und das ist auch das Problem, aber wie gesagt, neue Offensive, Ødegaard raus, Havertz raus, also das sind alles diese Komponenten, die meines Erachtens und natürlich auch die Zeit, dass mit die Offensive sich einspielt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich das Ganze wieder ausbalancieren wird und dass man dann auch in Sachen Open Play sich verbessern wird, aber dass man jetzt auf Standards setzt, ist wie gesagt einfach auch ein Mittel zum Zweck und einfach auch eine Konsequenz daraus, dass man in der gegnerischen Box eben nicht diese klaren Torchancen herausspielen kann. Und nochmal, blättert mal gerne in den Statistiken zurück, die letzten Meister der Premier League, ich weiß nicht, wie es in anderen Ligen aussieht, aber fast immer ist der Meister ganz oben bei Standardtoren dabei, einfach weil es diese entscheidenden Toren sind in diesen dreckigen Spielen, in denen du das Tor nicht machen kannst, dann köpfst du mal einen rein nach einer Ecke, irgendwann ist es einfach so. Und Liverpool hat letztes Jahr noch sehr wenig Standardtore gemacht für einen Meister, aber auch 9 Elfmeter gehabt. Und wenn wir jetzt 10 Standardtore plus 9 Elfmeter, sind wir bei 19. Und die meisten Standardtore hatte letztes Jahr, glaube ich, Nottingham Forest mit 17 plus 3 Elfmeter, sind wir auch bei 20. Also ihr seht schon, ne? Also das ist einfach eine wichtige Komponente. Und jede Mannschaft, die erfolgreich ist, ist in der Regel auch gut bei Standards, einfach weil es so wichtig ist, um eben diese Spiele zu entscheiden, die man vielleicht sonst nicht gewonnen hat.
Ja, und wie du es gerade gesagt hast, besser kann man es eigentlich zusammenfassen, du kriegst die Ecke ja nicht geschenkt, sondern du musst ja erst beim Strafraum sein, damit jemand zur Ecke klärt.
Genau.
Und dasselbe gilt bei Elfmetern ja genauso. Du musst erst im Strafraum sein, um gefoult zu werden, so simpel ist es.
Genau.
Und bei Elfmetern diskutieren wir nicht drüber, dass Liverpool 10 per Elfmeter geschossen hat. Da haben wir nicht drüber diskutiert. Ja, die können sie ja nur vom Punkt. Nee, da sagen alle, boah, die sind so schwierig zu bespielen, dass die gestoppt werden müssen. Boah, die kannst du nicht anders stoppen.
Genau.
Ja, Arsenal kannst du halt nach Standards nicht stoppen. Ja. Nach Eckbällen nicht stoppen. Was ist jetzt die Diskussion? Oder nach Freistößen, das sind ja auch mittlerweile Hereingaben, die eigentlich wie eine Ecke behandelt werden bei Arsenal.
Genau.
Deswegen, also sehe ich absolut genauso. Jetzt lass dich nicht weg, weil du musst weg, das weiß ich, weil der Nachwuchs wartet, aber ich lasse dich nicht weg. Ich will deine ersten 4 hören.
Meine ersten 4?
Da bin ich jetzt gespannt.
Mhm. Also,
ich kann ja erstmal Power-Ranking sein oder sowas, vielleicht sein, oder, ja, nee, aber ist ja dann eigentlich so.
Willst du jetzt Schlussprognose oder Power-Ranking?
Mach mal Schlussprognose. Jetzt machen wir es richtig heftig.
Also, ich will jetzt jinxen, aber ich sehe Arsenal oben. Ich sehe City auf 2. Ich sehe Liverpool auf 3, muss aber jetzt noch was passieren. Und auf 4 tue ich mir echt schwer. Ich kann mir vorstellen, dass Chelsea vielleicht die Kurve noch kriegt. Vielleicht gibt es da auch irgendwann noch einen Trainerwechsel, wer weiß. Aber da ist auch viel Qualität vorhanden. Also da ist es wirklich gewürfelt, meiner Meinung nach. Tottenham, Chelsea, City, United traue ich noch nicht. Ich sag Chelsea auf 4.
Dann sage ich, bei den ersten 3 bin ich auch dabei. Ist natürlich jetzt auch, ist ja ein bisschen Power-Ranking mit drinnen, weil wir rechnen ja hoch, was kann noch passieren. Ich sag aber Tottenham ist dann die 4. Mhm. Ich nehme Tottenham einfach mal. Mhm. Gut, dann war's es. Chris, du darfst immer noch verraten, was wir von dir in dieser Woche zu lesen, zu hören, wo wir dich sehen, hören, lesen können. Das darfst du gerne noch verraten. Ich habe vergessen, dich ein wenig weiter, breiter vorzustellen. Das darfst du gerne selber machen, weil bestimmt die Frage dann wieder kommen wird. Wir haben auch viele neue Hörer. Deswegen darfst du dich gerne nochmal vorstellen und Aussicht geben.
Ja, gerne. Tatsächlich trete ich momentan ein bisschen kürzer. Du hast gerade Nachwuchs erwähnt. Ich mache so ein bisschen Elternzeit aktuell. Das heißt, ich mache ein bisschen weniger. Aber bei Fever Pitch, dem Newsletter von Pit Goldschalk, schreibe ich eine Kolumne zur Premier League. Da gibt es ab und zu was von mir und auch beim Rasenfunk bin ich dabei. Also das sind so die Sachen mit England-Fokus. Da bin ich momentan am häufigsten zu sehen, sagen wir es mal so.
Genau, und Twitter auch, da bist du auch sehr aktiv. Darfst du deinen Handle auch gerne noch verraten?
Wenn ich ihn richtig hinkriege, ich glaube ChrisMC_LII, soweit ich das in Erinnerung habe.
Genau, perfekt. Also ihr werdet ihn finden. Ansonsten, warte, ich suche dich mal, aber ihr werdet ihn finden. Genau so ist es aber, ja, genau. Genau so ist es, LII, genau so ist es. Perfekt, vielen, vielen Dank, Chris, dass du dabei warst.
Sehr
wirklich
gerne.
Vielen, vielen Dank. Es ist immer wieder eine Freude. Ich weiß auch, also es fragen uns immer wieder Leute, wann du endlich wieder kommst. wir müssten mal eine Folge zu dritt machen, das wäre eigentlich
witzig. Ja, sehr gerne.
Aber ich wusste, beim Thema Arsenal bist du the man und und ich schätze deine Meinung auch. Deswegen wusste das wird beflügelt werden. Deswegen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Jetzt viel Spaß mit dem Nachwuchs.
Dankeschön.
Ich glaube, der wird langsam ins Bett müssen.
Ja, jetzt.
Der Nachwuchs, die junge Dame. Und dann bleibt mir noch, dass ich euch eine wunderschöne Woche wünsche. Übrigens, Mittwoch, EFL Cup, Crystal Palace wieder gegen Liverpool. Bin ich sehr, sehr gespannt. Darf ich machen. Freue ich mich sehr drauf. Am Mittwoch, wenn alle anderen im deutschen Pokal schauen, dürft ihr Liverpool gegen Crystal Palace schauen. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann natürlich logischerweise am Wochenende wieder. In diesem Sinne, ich weiß gar nicht, welches Spiel ich habe. Ich glaube, deswegen sage ich es jetzt doch nochmal schnell, weil ich glaube, das ist irgendwie was Interessantes. Genau. Am Samstag ist es Tottenham gegen Chelsea. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf, auf dieses Spiel. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wie immer das obligatorische Cheers.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.